In der ersten Episode von Zukunftsorte ging es um die Zukunft von Unternehmen und wie wir arbeiten. Wie man ein Haus zukunftssicher macht, haben wir im Podcast auch schon besprochen. Aber wie transformiert man eigentlich ein ganzes Bundesland? Das fragen wir jetzt den Chef von Deutschlands bevölkerungsreichstem Land, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Wie optimistisch ist Wüst, wenn es um die Zukunft von NRW geht? Wie sieht diese Zukunft eigentlich aus? Was kommt nach Kohle und Stahl? Was kommt nach Staus und Verbrennermotoren? Und wie bezahlt man das alles, wenn die Zeiten schwierig sind? Darum geht es in dieser Episode. Schön, dass ihr zuhört.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki.
Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast. Ist Nordrhein-Westfalen denn ein Zukunftsort?
Ja, aber unbedingt. Ein Ort mit großer Tradition, vielen Dingen, auf die wir stolz sein können, aber auch mit einer großen Zukunft. Davon bin ich felsenfest überzeugt und daran arbeiten wir. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum ich daran fest glaube, die Stärke, die wir jetzt schon haben und die Potenziale für die Zukunft. Aber darüber reden wir gleich.
Auf jeden Fall, aber mit der Zukunft ist das ja schon so eine Sache, ne? Die kann einem Freude bereiten, wenn man an sie denkt, oder sie kann einem wahnsinnige Angst machen. Welche Stimmung nehmen Sie wahr? Sind die Leute eher optimistisch oder pessimistisch, wenn sie in die Zukunft schauen in NRW?
Kommt sehr darauf an, wen Sie fragen. Es gab jetzt in den letzten Wochen 2 Studien dazu und ich verlasse mich da natürlich auf die Gespräche, die ich selber führe. Aber wenn man einen Überblick bekommt durch Studien, ist das vielleicht nochmal ein bisschen valider. Was gut war, die Mitte der Gesellschaft, die auch so ein bisschen was gesehen hat und erlebt hat, auch die altersmäßige Mitte der Gesellschaft, meine ich, die sind ganz zuversichtlich. Die jungen Leute, die haben Sorge. Und das macht mir Sorge, weil eigentlich die jungen Leute müssten doch sagen, Bock auf Zukunft, das Beste liegt vor uns. Das ist aber andersrum. Und insofern ist die Antwort gemischte. Und darin liegt auch, finde ich, Aufgabe für Politik und Medien, so wir denn gemeinsam junge Leute erreichen, ihnen noch ein Stück die Sorge zu nehmen, die sie eben aktuell, wie ich finde, zu viel haben.
Also mit anderen Worten, das sind nicht alles berechtigte Sorgen. Was ist denn Ihre Diagnose? Warum schauen junge Menschen nicht so optimistisch in die Zukunft?
Naja, wenn jemand irgendwie 14 Jahre alt ist und hat sich in den letzten Jahren angefangen, für gesellschaftliche Zusammenhänge, für die Zeit, in der wir leben, auch für Politik zu interessieren, dann war die Pandemie. Dann der Krieg in der Ukraine mit allen Folgen, die wir jetzt auch spüren, was wirtschaftliche Stärke angeht und so weiter. Dann bin ich nicht überrascht, dass die jungen Leute sagen, boah, das ist aber alles schwierig. Die älteren Leute, die das erleben, haben schon ein paar Krisen miterlebt, Weltfinanzkrise, alle möglichen Dinge und sagen, okay, aber wir haben die Fähigkeit, damit umzugehen. Das ist der Unterschied. Es fehlt bei den ganz Jungen der Erfahrungsschatz und das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die Fähigkeiten auch der Verantwortlichen, vielleicht der Politik auch, damit umzugehen. Und da ist allerdings auch der Schlüssel, diese jungen Leute zu adressieren und sie darauf hinzuweisen, in welch toller Zeit wir eigentlich leben, ohne naiv zu sein. Ich fröne nicht irgendeinem naiven Fortschrittsglauben, aber die jungen Leute verstehen wahrscheinlich viel eher als die deutlich älteren, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Also muss man denen da jetzt nicht erst sagen, da ist irgendwas Neues, sondern ja, habe ich vielleicht schon mal bei der einen oder anderen Anwendung mitgespielt oder mit in der Schule gearbeitet. Und ihnen zu vermitteln, welche Chancen darin sind. Zum Beispiel, um mal gleich ganz groß einzusteigen, Volkskrankheiten zu bekämpfen, wo deren Eltern, Großeltern vielleicht drunter leiden und sie das vielleicht auch als 14-, 15-Jährige mit Bedrückung miterleben. Weil wir Forschung beschleunigen können. Wir können Dinge, die in Forschungsreihen gemacht wurden in der Vergangenheit, können wir rechnen. Also mit der Kombination unglaublich großer Rechner und enormer Rechnerleistung und künstlicher Intelligenz. Man kann Forschung dadurch deutlich beschleunigen. Man kann dadurch individualisierte Krebstherapien anwenden, die nicht mehr in der Breite und Wucht den Körper schwächen, wie wir es von Chemotherapien, von Freunden, Bekannten, Verwandten kennen und auch erlebt haben teilweise selbst. Und dann, glaube ich, kann man junge Leute schon so ein bisschen kitzeln und sagen, schau her, in der Zeit lebst du. In der Zeit dieser Potenziale, dieser Möglichkeiten, tolle Dinge zu erreichen. Menschen, die krank sind, viel schneller und besser zu helfen, Klimaschutz durch Technologie hinzukriegen und nicht allein durch Verzicht. Und ich glaube, wir müssen über die Herausforderungen reden, weil die gehören zur Wahrheit dazu, aber auch über die Chancen und Potenzial. Und deswegen ist Zukunftsorte eine tolle Initiative, um am Beispiel von Orten über solche Dinge zu sprechen.
Dann sprechen wir mal über diesen Ort hier. Ich weiß nicht, ob Sie schon Gelegenheit hatten, aus dem Fenster zu gucken. Jetzt haben wir natürlich hier unsere schöne Wand davor gestellt.
Aber ich habe schon gespingst.
Ah, Sie wissen das ja auch schon. Sie waren ja schon mal hier. Also dieser Campus, das wissen Sie, wird klimaneutral sein, weil er einen Baggersee benutzt, ausgerechnet von allen Dingen auf der Welt, zur Beheizung und Kühlung der Gebäude. Und ich meine, ich habe es ja schon mehrfach im Podcast erklärt, aber ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden. Aber es funktioniert. So eine Baggerseen gibt es ja reichlich in Nordrhein-Westfalen. Warum steht nicht eigentlich neben jedem Baggersee so ein Gebäudekomplex, der beheizt und gekühlt wird mit dem Wasser?
Ja, ich habe nichts dagegen, dass das so ist. Im Zweifelsfall hat das hier was mit Wärmetauschern und Wärmepumpen zu tun. Aber jetzt höre ich auf, im Nebel rum zu stochern. Und das sehen wir ja auch an ganz, ganz vielen Stellen. Also ich habe ein Haus, das ist 12 Jahre alt, auch eine Wärmepumpe. Das ist jetzt nichts, was wir nicht kennen. Das ist nichts, wo wir nicht technisch prinzipiell mit umgehen können. Und das sehen wir ja an ganz, ganz vielen Stellen. Wenn ich durch die eher ländlich geprägten Regionen unseres Landes fahre, dann sehe ich die praktische Anwendung davon, dass wir unglaublich schnell vorankommen beim Ausbau der Solarenergie. Kaum eine Familienhaussiedlung, die in den letzten Jahren entstanden ist, wo nicht zu ganz, ganz großen Teilen schon von Beginn an Solarzellen auf dem Dach sind. Wir sind unglaublich vorangekommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt, auch beim Windkraftausbau. Über 369 genehmigte Anlagen im letzten Jahr. Im ersten Quartal geht das gleich so weiter. Im Vergleich dazu, damit Sie die Zahl werten können, Bayern 17, Baden-Württemberg 59. Also es geht unglaublich was voran, was das Thema Energie angeht. Die Nummer mit dem Heizungsgesetz in Berlin hat eher die Leute kopfscheu gemacht und nervös gemacht. Und daran sieht man einen zweiten Unterschied zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin. Herr Müller von Eurev hat eben beschrieben, wie freundlich Sie hier empfangen wurden. Das kennt er nicht aus Berlin. Der Politikstil ist auch ein anderer. Wir versuchen schon anzureizen, wir versuchen Innovationen möglich zu machen und die Leute nicht durch überzogene Dinge. Ambition ist wichtig, aber eine Ambition musst du schaffen können, sonst demotiviert dich das und motiviert dich nicht. Und da ist auch viel Vertrauen kaputt gegangen. Es ist alles da. Die Leute haben ja Lust, das zu machen. Die Leute wollen das ja machen. Es hat doch keiner was gegen eine Luftwärmepumpe oder was auch immer. Nur die Art und Weise, wie Politik das anreizt und triggert, die muss man klug wählen, um die Leute zu motivieren und sie nicht vom Kopf zu schlagen.
Nordrhein-Westfalen will die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Das steht im Koalitionsvertrag. Das ist Ihr gemeinsames Ziel mit den Grünen. Und Sie haben gerade gesagt, es werden wahnsinnig viele Windkraftanlagen in NRW genehmigt. Das Blöde ist natürlich, man muss sie auch noch bauen, damit man klimaneutral wird. Damit geht es nicht ganz so schnell voran. Sind Sie zufrieden mit dem Tempo, was das angeht, also die konkrete Umsetzung der Anlagen?
Also eins kann ich Ihnen sagen, ob Sie Straßen, Schiene, Wasserwege oder Windräder bauen. Das Bauen kriegt die Bauindustrie schon hin. Plenia und andere, die kriegen das Bauen hin. Die staatliche Seite, die Genehmigung ist in der Regel das Problem. Und da, wo sie genehmigt sind, werden sie zu großen Teilen auch gebaut. Das ist aber dann nicht mehr, ehrlich gesagt, meine Kanne Bier. Das können Profis viel besser als wir Politiker. Das wird passieren.
Aber das Land muss zum Beispiel schon dafür sorgen, dass die Brücken nicht so marode sind, dass man die Teile für die Windkraftanlagen da gar nicht mehr drüber kriegt.
Ja, das Problem ist bei den Windkraftanlagen in der Regel nicht das Gewicht, sondern die Größe und dass da eine ganze Menge von solchen Transporten nötig sind. Auch das wird gelingen. Und wenn nicht alle, die solche Transporte machen, gleich 5 Anträge stellen an 5 verschiedenen Stellen, dann klappt es auch schneller mit den Genehmigungen. Da hat sich nämlich so eine ganz unglückliche Spirale eingenistet. Das ist noch altes Wissen aus dem Verkehrsbereich. Aber der entscheidende Punkt ist gar nicht der. Wir werden kräftig ausbauen bei den Erneuerbaren. Nur wir brauchen daneben auch eine Antwort bei der Grundlast. Und das ist eigentlich der politische Punkt, der gerade die Herausforderung ist. Wir werden den Energiehunger dieses Industrielandes 365 Tage, 24/7 sozusagen, werden wir nicht allein mit regenerativen Energien stillen können. Ja? Also wir brauchen auch grundlastfähige große Kraftwerke, erst mit Gas, dann mit Wasserstoff jeder Farbe und später mit grünem Wasserstoff angetrieben. Und das ist eigentlich gerade der Kern der Arbeit in der Energiepolitik. Der Bund hat eine Kraftwerkstrategie vorgeschlagen, die nach übereinstimmender Auffassung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, das sage ich bewusst, Energieministerin Mona Neubauer ist eine Grüne, nicht hinreichend ist. Das reicht einfach nicht. Es sei denn, wir kriegen alle Kraftwerke, die da beschrieben werden, nach Nordrhein-Westfalen, aber meine Fantasie reicht dafür nicht aus. Also das Thema Grundlast ist eins, darum muss sich der Bund kümmern. Wir müssen uns um die schnelle Genehmigung der Erneuerbaren kümmern. Das tun wir und da kommen wir gut voran.
Ja, das Doofe ist, selbst wenn Sie jetzt, glaube ich, anfangen würden, die Gaskraftwerke zu bauen, dann wären sie immer noch nicht dann fertig, wenn man diese Grundlast tatsächlich braucht. Ne?
Na, noch wird es klappen, aber da muss man jetzt Klarheit haben. Noch wird es klappen und wenn sie nächstes Jahr angefangen werden zu bauen, ist auch noch okay. Aber länger dürfen wir nicht mehr warten. Also da brauchen wir jetzt sehr schnell Klarheit und zwar jenseits dessen, was bisher avisiert wird.
Wäre hübsch, wenn Sie Bundeskanzler wären, oder? Dann könnten Sie das selber regeln.
Das Hübsche ist eine andere Frage, aber ich bin Ministerpräsident und kümmere mich ums Land.
Wir sind ja bei Zukunftsorte, ne? Können wir mal über die Zukunft reden. Na gut, damit das mit den Windkraftanlagen funktioniert, will Nordrhein-Westfalen oder muss tatsächlich 1,8% seiner Landesfläche für diese erneuerbaren Energien ausweisen. Und da sind sie ja gerade dabei, den Landesentwicklungsplan zu ändern. Kompliziertes Verfahren, viel Diskussion. Die Regionen müssen bestimmen, welche Flächen sie denn jetzt machen. Alles ziemlich hakelig, ne? Und man merkt da so ein bisschen, finde sie nicht. Ich finde, also wenn man sich das anguckt, denkt man sich mal, lieber Schwan, in ihren Schuhen möchte ich nicht stecken. Das sind so viele Details, die dafür funktionieren müssen.
Ja, aber das sind ja Profis.
Ja, gut.
Also das sind Profis. Die Regionalräte wissen schon, was sie tun. Und wir haben in allen Regionen auch gute Landesplaner, die das hinkriegen. Ich würde die Eingangsthese etwas ergänzen wollen. Die müssen nicht auswählen, die dürfen auswählen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben den Regionen Potenzialflächen beschrieben, aus denen sie auswählen dürfen. Und ja, das ist rechtlich alles hakelig, das ist keine Frage. Das ist alles auch kompliziert. Ich habe mal Planungsrecht studiert. Ich erinnere noch so viel. Es ist kompliziert. Ja, aber es ist nichts, womit die nicht mit umgehen können. Und wenn sie die Dynamik sehen bei den Genehmigungen jetzt schon, ich habe es ja eben beschrieben, und die Summe der Flächen, 1,8% vom Bund vorgegeben, sehen, dann könnte auch viel, viel mehr Ärger in den Regionen sein. Ist es aber nicht. Weil die allermeisten Leute sagen, ja, ist schon okay, dass wir das jetzt machen. Und wenn in der Region geschoben werden kann, geguckt werden kann, die Fläche nehmen wir, die nehmen wir nicht, dann kann man auch die Flächen, wo es sicher Ärger gibt, wo die Leute besonders betroffen sind und sich darüber ärgern, auch vermeiden. Und genau das haben wir möglich gemacht. Und deswegen, glaube ich, wird das auch so gelingen.
Und es wird rechtssicher sein?
Alles, was sie neu in die Welt bringen und beklagt wird, liegt am Ende vor Gericht. Aber so wie wir es machen, auch im Rahmen des Bundesrechts, glaube ich, wird es rechtssicher sein. Sonst würden wir es nicht tun. Weil wir das ja vorher auch wirklich kräftig prüfen, weil wir ja Planungssicherheit haben. Weil wir wollen ja für wirtschaftliche Prozesse, für Investoren, auch für Bürgerenergiegesellschaften, weil wir Rechtssicherheit haben und nicht irgendwas tun, um dann nachher zu sagen, ah, hat nicht geklappt, dumm gelaufen. Nein. Wir wollen ja, dass es ehrlich gelingt und deswegen gucken wir, dass alles, was wir tun, möglichst rechtssicher ist.
Ein Problem ist natürlich, während Sie auf die Kraftwerkstrategie warten, damit Gaskraftwerke gebaut werden können, müssen Sie wahrscheinlich länger Kohle verstromen als bisher gedacht. Das wird ganz schön teuer und man muss erstmal jemanden finden, der darauf überhaupt Lust hat. Wie sieht die Lösung für dieses Problem aus?
Naja, wir haben uns committed, früher rauszuholen aus der Kohle, möglichst 2030. Unter der Voraussetzung, dass Strukturwandel schneller geht, unter der Voraussetzung, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und die Kraftwerksbetreiber werden bis dahin auch Energie produzieren. Die verdienen damit gutes Geld. Das sind teilweise abgeschriebene Anlagen. Insofern mache ich mir diese eine Sorge nicht. Es ist nur nicht der Plan. Der Plan ist wirklich scharf 2030 rauszugehen. Die Mengen könnten auch bis 2033 genutzt werden. Man darf nur nicht größere Mengen nutzen. Aber es ist ja nicht, kann ja nicht die Antwort auf Klimaschutz, auf Klimawandel sein, zu sagen, wir lassen die Braunkohle weiterlaufen. Aber vielleicht kommt der Moment, wo wir sagen, gut, dass wir sie noch haben. Insofern sind wir als Nordrhein-Westfalen bereit, diesen Dienst zu leisten. Aber eigentlich wollen wir früher raus. Aber die Bedingungen, damit das gelingt, müssen an anderer Stelle geschaffen werden. Jedenfalls die Bedingungen, was den konventionellen Kraftwerkspark angeht.
Zu so einem klimaneutralen Industrieland gehört ja auch Industrie. Das Problem ist, dass viele Industriearbeitsplätze ins Ausland abwandern. Was kann man dagegen machen?
Vertrauen schaffen, Verlässlichkeit schaffen. Wir haben über Energie gesprochen. Verlässlichkeit bei den Rahmenbedingungen heißt Verlässlichkeit bei der Energieversorgung und beim Preis. Beim Preis gibt es zwei Wahrheiten. Ja, der Preis ist wieder da, wo er vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war. Zweite Wahrheit ist, er war damals schon zu hoch. So, deswegen ist das Thema Preis eins und Verfügbarkeit eins. Energieintensive Industrie ist in der Regel verbunden mit großen Anlagen, die auf 15, 20, 25 Jahre Planungssicherheit, Investitionssicherheit brauchen. Jetzt schauen wir mal 20 Jahre den mittleren Wert zurück in der Energiepolitik der Bundesrepublik Deutschland und dabei schließe ich die Zeiten ein, als meine Partei in Berlin noch regieren durfte. Das war nicht die Planungssicherheit, die man braucht. Und wir müssen ein Stück mehr Planungssicherheit gewährleisten, damit die Investitionsentscheidungen zu unseren Gunsten fallen. Ich will jetzt nicht der Deindustrialisierung das Wort reden, aber wenn Sie sagen würden, das ist Deindustrialisierung, würde ich jetzt auch nicht widersprechen bei dem, was wir gerade sehen. Es wird kräftig investiert von deutschen energieintensiven Unternehmen, nur viel zu wenig hier und viel zu viel im Ausland. Das sehen wir. Es sind über 100 Milliarden im vorvergangenen Jahr im Ausland investiert worden. Netto immer bereinigt, Investitionssaldo, knapp 100 Milliarden im letzten Jahr. Und das müssen wir sehr, sehr schnell wieder drehen. Ich will ja, dass die modernen, effizienten Anlagen der Zukunft hier gebaut werden und nicht in den USA, weil Inflation Reduction Act und andere Möglichkeiten dort gegeben werden und bei uns nicht.
Ja, und ThyssenKrupp hat ja einen Haufen Geld bekommen dafür, dass sie hier Wasserstofftechnologie in der Stahlproduktion ausbauen und Innovation schaffen. Trotzdem baut ThyssenKrupp massiv Stellen ab. Das muss sie doch wahnsinnig ärgern, oder? Ist das ein schlechtes Geschäft gewesen?
Und man muss zwei Dinge voneinander trennen. Es gibt im europäischen, im weltweiten Stahlmarkt Überkapazitäten. Das bestreitet auch bei ThyssenKrupp niemand, weder die Arbeitgeber- noch die Arbeitnehmerseite. Das ist der eine Teil. Da geht es auch um Arbeitsplätze. Und die andere Frage ist, wird in Zukunft hier grüner Stahl produziert oder woanders? Es gibt eine Nachfrage nach grünem Stahl von der Automobilindustrie, die in Nordrhein-Westfalen, die in Deutschland insgesamt nicht gestillt werden kann. Auch eine Firma wie Miele will grünen Stahl, weil wenn sie eine Miele-Waschmaschine kaufen, dann sind sie bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Dann wollen sie aber auch das gute Gefühl haben, dass nicht nur die Maschine im Betrieb energieeffizient ist, sondern auch bei der Herstellung. Also es gibt eine Nachfrage. Und dann ist die Frage, wer kann sie bedienen? Wir haben die Kompetenz. Es ist ja nicht irgendeine Firma von irgendwoher aus der Welt, die das in Duisburg dahinsetzt, sondern es ist eine nordrhein-westfälische Firma, gegründet in Siegen, jetzt dienstansässig, oder im Siegerland besser gesagt, jetzt dienstansässig Firmenzentrale Düsseldorf, SMS Simag, die baut diese Anlagen als eine der wenigen, die das können. Also wir haben den industriellen Bedarf nach dem Produkt, wir haben die Kompetenz in Sachen Stahl und wir haben die Kompetenz in Sachen Maschinenbau. Einzige, was wir gerade nicht haben in den Mengen, ist ein Business Case. So, dann finde ich, darf Staat bei so einer Investition erstmal investieren. Darf er die Möglichkeit schaffen? Darf er subventionieren? Was wir nicht machen können, ist dauerhaft eine Industrie, deren Produkte sich am Markt nicht tragen, subventionieren. Das wird, glaube ich, so nicht dauerhaft tragfähig sein. Das kann der Steuerzahler, das können wir alle nicht machen. Aber diese 700 Millionen Steuermittel des Landes Nordrhein-Westfalen waren verantwortbar und waren richtig, um diesen Erstimpuls zu setzen und diese weltweit erste Anlage dieser Art hier in Nordrhein-Westfalen hinzusetzen.
Also was Sie sagen, ist daran, irgendwelche Bedingungen zu knüpfen, das wäre falsch gewesen? Auch im Lichte dessen, was wir jetzt wissen, was dann passiert ist?
Wenn ich in ein Stahlwerk, in dem mehrere Hochöfen stehen, einen helfe zu bauen, werde ich die Frage der anderen damit nicht gelöst kriegen. Insofern ist die Frage, ob ich Bedingungen stelle, ist etwas, ehrlich gesagt, neben dem Thema. Die müssen am Ende ein Stahlwerk in Duisburg haben, das am Markt arbeiten kann. Sonst funktioniert es nicht. Ohne Business Case funktioniert es nicht. Und das wissen alle Beteiligten. Ich bin nahezu täglich, wöchentlich im Gespräch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Es gibt keinen Streit über die Frage der Anpassung von Kapazitäten. Das ist die Arbeit, die dort gemacht werden muss. Die kann ich auch nicht im Detail bewerten. Da muss man auch viele technische Dinge kennen. Und die wird nicht dadurch gelöst, dass wir eine Innovation dort möglich machen.
Innovation wird ja demnächst hoffentlich auch im Rheinischen Revier stattfinden, wo so eine Art Silicon Rheinland entstehen soll. Ich zitiere meinen ehemaligen Kollegen Florian Rinke, der ein schönes Buch geschrieben hat. Da ging es um Startups. Die Firma, die da hinkommt, ist nicht unbedingt ein Startup. Es geht um Microsoft. Was erhoffen Sie sich von der Ansiedlung von Microsoft, gerade in dieser Gegend?
Was Microsoft hier investiert, ist ein gutes Signal. Ein gutes Signal in dieser Zeit. Wir haben schon 2021 in dem Gutachten beschrieben, dass im Rheinischen Revier ein guter Ort ist, solche großen Datencenter zu bauen. Einfach weil da die schnellen Datenleitungen durch ganz Europa liegen. Das ist eine Lagekunst, die ist schön. Die muss man erkennen und da muss man was draus machen. Das haben wir getan. More to come, da ist noch Platz für mehr davon. Microsoft investiert da Milliarden und im Umfeld werden sich in Digitalparks auch andere Firmen ansiedeln. Wir haben jetzt eine Firma, die so eine Entscheidung publik gemacht hat. Andere werden folgen. Das ist erstmal gut und daraus kann man und daraus muss man was machen. Ich habe in den USA bei den anderen Tech-Giganten sozusagen die Gunst der Stunde genutzt und dafür geworben. Und wenn man dann erzählt, dass wir hier mehr Studierende haben als an beiden großen Universitäten in Kalifornien zusammen. Wenn man erzählt, dass wir im Forschungszentrum Jülich den schnellsten Rechner der Welt haben werden, wenn man dann auf das Microsoft Invest hinweist, dann sind für die Dinge klar, die können sie sonst in irgendwelchen Standortbroschüren von Standortmarketinggesellschaften fünfmal aufschreiben. Das kommt dann nicht an. Also wir haben damit einen Flock eingerammt. Microsoft hat damit einen Flock eingerammt, den wir schlicht nutzen. Die Bürgermeister erzählen mir das, da rufen Firmen bei denen an. Da waren die vorher ziemlich sicher, dass sie nicht mal wissen, wo die Region eigentlich ist. Und das nutzen wir schlicht. Das nutzen wir schlicht, um damit Werbung zu machen. Microsoft macht auch ein Skilling-Programm, um junge Leute mit dem Thema KI vertraut zu machen, bewussten Umgang damit zu ermöglichen. Also es geht um Arbeitsplätze, es geht auch darum, für dieses Thema zu werben, dass wir damit klug umgehen. Sie bringen mir einen Kaffee. Okay, ja, was soll mir das sagen? Dankeschön. Dankeschön. Also,
Nicht, dass Sie schläfrig wirken.
Dankeschön. Ich hatte vorher gesagt, wenn ich Kaffee kriegen könnte, wäre schön. Irgendjemand hat es gehört. Danke.
Jetzt ist er da.
Also, wir nutzen das zur Standortwerbung für Nordrhein-Westfalen, für das Rheinische Revier, und das scheint ganz gut zu funktionieren.
Muss man eine längere Frage jetzt stellen, damit Sie auch mal einen Schluck trinken können. Ist gar nicht so einfach, diese neuen Firmen dahin zu bringen. Sie können ja vielleicht gleich nochmal erzählen, wen Sie sich da konkret vorstellen. Das Problem ist natürlich auch, wenn schon Transformation, dann soll er ja heutzutage auch ressourcenschonend, klimaschonend, ohne größere Flächenversiegelung sein, ohne zusätzliche Verkehre. Man muss da ganz viel Energie haben, aber die Energie muss in erneuerbare Ressourcen schonend und so weiter hergestellt werden. Puh, das sind ganz schön viele Voraussetzungen, um aus einer ehemaligen Braunkohleregion einen, sagen wir mal, Campus in groß zu machen.
Okay, aber alles ist besser als das Loch und weiter Braunkohle verfeuern, oder?
Ja,
also insofern Bange machen gilt nicht.
Na gut, aber wie wollen wir das machen? Also wie schafft man das, dass jetzt Microsoft nicht hingeht und da alle Flächen versiegelt, die vorher jetzt ja noch
also
nicht versiegelt
Microsoft,
sind?
Also lass uns offen sprechen, Microsoft hat enormen Flächenbedarf. So ein riesen Datacenter hat einen Hyperscaler, hat einen enormen Flächenbedarf. Ist doch völlig klar. Aber andere haben auch enormen Flächenbedarf und ein Verhältnis Fläche, Arbeitsplätze, das nicht besonders prickelnd ist, wenn man Logistik denkt oder ähnliches. Und trotzdem brauchen wir es. Das ist eine Kerntechnologie. Und da werden sich drumherum in Technologieparks, das sehen wir überall an den Standorten dieser Hyperscaler, werden sich auch Unternehmen ansiedeln mit einem besseren Verhältnis von Fläche zu Arbeitsplätzen. Das eine Invest von Microsoft wird nicht viele Arbeitsplätze auslösen, sondern niemand behauptet. Aber in den Digitalparks drumherum eben schon. Und insofern ist es, glaube ich, eine Chance, die man nutzen muss, wenn die Lage Gunst so ist. Insofern habe ich die Hand wirklich freudig ausgestreckt und Microsoft willkommen geheißen.
Es würde natürlich helfen, wenn Sie den Strukturhelfen des Bundes benutzen könnten, um Unternehmen direkt ein kleines Zückerchen aufs Kopfkissen zu legen. Aber ich glaube, das darf man noch nicht. Möglicherweise überzeugen Sie ja Robert Habeck demnächst mal davon, dass das geht, Direkthilfen.
Ja, möglicherweise tun wir das. Microsoft ist ohne das gekommen. Und ich finde, es muss auch der Anspruch sein, dass wir noch Ansiedlungen hinkriegen ohne Subventionen. Wo soll das alles herkommen? Die Subventionen, die wir da ausgeben, müssen Zuhörerinnen und Zuhörer ja bezahlen. Und ich fürchte, unsere Kinder, inklusive der noch nicht Geborenen auch, weil das teilweise aus Schulden bezahlt wird. Also ich bin deshalb so abwartend. Wir haben in einigen Geschichten, was die Chipfabriken angeht, haben wir so einen weltweiten Standortwettbewerb, wo sehr viel Subventionen fließen. Das nehme ich zur Kenntnis und muss das akzeptieren. Ich kritisiere das nicht. Wir brauchen diese Chips für alle möglichen Industrien, vom Haushaltsgerät bis zum Auto. Brauchen wir diese Chips. Okay. Aber wir sollen es wirklich nur da machen, wo es diese Bedeutung hat und offensichtlich alternativlos ist, aber nicht an Stellen, wo es zwingend nicht nötig ist. Wir müssen uns schon anstrengen, als Gesellschaft, als Politik, Standortbedingungen zu ermöglichen, die ohne Subventionen funktionieren. Und das ist der schwierigere Weg. Aber wenn wir den nicht gehen, ist der Weg in die grassierende Staatsverschuldung unausweichlich. Und ich finde, die sollten wir so einfach nicht einschlagen. Deswegen reagiere ich so vorsichtig. Ja, ich würde gerne an der einen oder anderen Stelle das machen. Aber wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich bin auch bereit, mich der Debatte zu stellen. Wenn ich den Mechanismus, wenn ich den Werkzeugkasten hätte, würde ich nicht Nein sagen. Wir werben auch dafür. Aber wir dürfen uns es nicht zu leicht machen, dann bei den anderen Standortbedingungen die Arbeit einzustellen.
Naja, Sie haben ja selber gesagt, ne, Inflation Reduction Act, ich will jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ist ja ein gutes Beispiel dafür. Oder auch das, was mit der Solarenergie und China, der Solarindustrie und China passiert ist. Das sind ja alles ein bisschen traurige Beispiele, wo man das Gefühl hat, wenn wir da nicht ganz so, wie soll ich sagen, mit hoch erhobenem Kinn durch die Gegend gelaufen wären, sondern gesagt hätten, na gut, da müssen wir halt mitmachen, dann wäre es vielleicht nicht ganz so dicke gekommen. Also wie lange wartet man denn, bis man sagt, nee, wir müssen einsteigen in das Game?
Okay, das ist eine gute Frage. Ich würde sie aber etwas ergänzen wollen. Wir sehen, Sie haben gesagt Solar. Wir sehen es jetzt bei der Windenergie. Genauer gesagt bei den, nicht bei den Rotorblättern, da ist es schon echt schwierig, sondern bei den Getrieben. Wir sehen es bei bestimmten Stahlsorten, die wir für Transformation brauchen. Wir sehen es jetzt beim Automobil. Und spätestens bei Automobil hat sich dann die Politik aufgeschaltet. Ursula von der Leyen hat letztens zum Thema Stahldumping mal was gesagt. Das Thema Auto, was passiert gerade, was kommt da alles aus China an Elektroautos zu uns? Ist das Dumping? Kann man in Dumpingverfahren da für einen faireren Umgang miteinander sorgen? Daran muss gearbeitet werden. Wir werden einen Wettbewerb gegen China, das sich ganz strategisch einen Markt nach dem anderen schnappt und durch Dumping, ich nehme das Wort jetzt, durch Dumpingpreise Märkte hier kaputt macht, Produktion hier kaputt macht, um dann in eine Monopolstellung zu erwachsen. Wir werden diesen Wettbewerb nicht gewinnen können. Insofern bin ich sehr vorsichtig, sofort einzuschlagen und zu sagen, ja, dann lasst uns das auch so machen. Sondern ich glaube, wir müssen sehr ernsthaft darum werben und daran arbeiten und notfalls auch mal klares Wort sprechen, was faire Rahmenbedingungen und Anti-Dumping-Verfahren angeht.
Okay, dann bleiben wir bei den Standortenfaktoren, die man jetzt tatsächlich ganz gut irgendwie beeinflussen könnte als Landesregierung, beispielsweise die Digitalisierung, insbesondere der Verwaltung. Die ist ein dickes Brett, kommt aber irgendwie nicht so richtig voran, wie man sich das wünschen würde. Auch die Entbürokratisierung, naja, geht so, wünschen sich manchmal die FDP zurück, damit sie so richtig schön entfesseln können.
Aber wir haben ja kräftig entfesselt und das haben wir auch nicht rückgängig gemacht. Den Grünen geht es auch nicht schnell genug, nur bei einigen Themen gucken sie spezieller drauf als bei anderen. So, und ich glaube nicht, dass es eine Frage einer Partei ist. Wir haben mit der Bundesregierung, da sind ja alle dabei, also die Ampel, die drei Farben der Ampel, haben wir eine Verabredung treffen können zum Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Da hatte niemand was dagegen, im Gegenteil. Der eine guckt halt mehr auf Straße, der andere mehr auf Windräder. Am Ende muss alles schneller werden. Am Ende muss alles zügiger werden, was Genehmigungsverfahren angeht. Und das ist gelungen. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir einen Wettbewerb hinkriegen. Das ist eine tolle Aufgabe für junge Journalistinnen und Journalisten, auch für Ältere von mir aus, mal zu gucken. Ich weiß nicht, Herr Döbler, ich habe Sie nicht angeguckt. Ich habe bei Jüngere zu Ihnen geguckt. Ja. Chefredakteur ist auch hier.
Bin doch froh, dass Sie mich nicht angeguckt haben.
Mal genau zu schauen, wer setzt jetzt eigentlich was um. Ich bin sicher, Nordrhein-Westfalen ist bei einigen Stellen vorne, an anderen vielleicht nicht. Und dann haben wir mal einen guten föderalen Wettbewerb. Ich bin großer Freund von föderalem Wettbewerb. Manchmal nervt das, wenn man hinten ist, dann muss man sich anstrengen. Aber der Beweis ist geführt, du kannst auch vorne sein. Wenn wir ein Zentralstaat wären, würden alle glauben, irgendwie Mittelmaß läge die Zukunft. Nein, es gibt Länder, die sind bei manchen Dingen gut, besser als wir. An anderen Stellen sind wir besser als andere. Das ist föderaler Wettbewerb. Und ich würde jetzt gerne diesen Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, den wir gemacht haben mit dem Bund. Da steht Digitalisierung drin, da steht der Verzicht auf bestimmte Verfahrensschritte drin und so weiter und so weiter. Den würde ich gerne zum Anlass nehmen, um zu gucken, wer hat den eigentlich am schnellsten umgesetzt? Wer hat eigentlich Funkmasten von Genehmigungen freigestellt. Zum Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel, versteht jeder. Baust du eine Genehmigung für einen Funkmast für Vodafone, Telekom, wer baut noch so Dinger, egal. Ja? Wer hat die Genehmigung freigestellt? Haben das alle Länder schon gemacht und bis zu welcher Höhe? 15 Meter in Städten, 20 Meter in Städten? Das ist relativ einfach zu benchmarken. Ja? Das ist schlagzeilenfähig. Ich nehme dieses Beispiel, weil ich weiß, NRW ist vorne. Sie werden auch welche finden.
Ich wollte gerade sagen, Juristen stellen keine Fragen, auf die sie die Antwort nicht schon kennen.
Sie werden bestimmt auch Dinge finden, wo wir nicht vorne sind. Vielleicht haben wir gute Gründe, vielleicht nicht. Dann treten sie uns in den Arsch.
Ich glaube zum Beispiel Schleswig-Holstein, die wollen ja auch erste klimaneutrale Region werden.
Attacke immer voran. Also
mit der Windkraft sind die schneller hier, ne?
Die waren schneller, das ist wahr, aber wir holen in Windeseile auf, im wahrsten Sinne des Wortes.
Sehr schön. Könnte ein bisschen schneller gehen, vielleicht mit Ihrem Lieblings- oder vielleicht Ex-Lieblingsthema, dem Verkehr. Ne? Da ist Nordrhein-Westfalen ja echt eine schwierige Kiste, weil wir so unterschiedliche Verkehre hier haben. Wir haben Städte, wir haben ganz viel plattes Land und alle wollen irgendwie unterschiedlich zu unteren Stellen. Aber wir sind irgendwie immer noch ein Stauland und wir sind auch immer noch ein CO2-Ausstoßland. Deswegen, wo sind denn die Radschnellwege, die uns versprochen wurden?
Also ehrlich gesagt, ich hätte Ihnen noch vor wenigen Jahren im Detail beschreiben können, wo wir wann wie vorankommen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ein grüner Verkehrsminister daran genauso ambitioniert arbeitet, wie ich das getan habe. Genauso wie beim Ausbau von ÖPNV und anderen. Wir haben neue Stellbuslinien implementiert. Ich glaube, man hat eine neue Struktur geschaffen bei Straßen NRW, die sich ganz liebevoll um die Radschnellwege kümmert, auch um die anderen Fahrradwege, weil die Radschnellwege haben ein bisschen das Problem, dass sie halt sehr, sehr breit sind. Also macht sie, wenn sie fertig sind, toll, aber wenn sie sie im Ballungsraum planen wollen, macht das ein bisschen kompliziert. Also Verkehr wird eine der großen Baustellen bleiben. was Infrastrukturerhalt angeht und was Klimaschutz angeht. Das ist überhaupt keine Frage, aber es wird weiter auch sehr, sehr ambitioniert daran gearbeitet und auch da Zukunftsorte auf die Chancen sehen. Auch da haben wir jede Menge Themen, wo wirklich noch große Potenziale zu heben sind bei der vernetzten Mobilität. Sie haben angesprochen, wir haben die Aneinanderreihung von Großstädten, die Ballungszentren. Wir haben viel Pendlerverkehr zwischen den ländlichen Regionen und den Ballungszentren. Das zu vernetzen, wäre vor 10 Jahren noch Zukunftsmusik gewesen. Heute gibt es da viel, viel bessere Möglichkeiten durch Digitalisierung und auch die nutzen wir.
Ja, und ich habe immer so ein bisschen den leinhaften Eindruck, dass es in den Ballungsräumen und den großen Städten schon irgendwie passieren wird, weil da natürlich auch Geld mit zu verdienen ist. Das Problem ist, auf dem Land ist das in der Regel nicht so unbedingt der Fall. Die Deutsche Bahn hat es ja gezeigt. Die hat an ganz vielen Stellen gesagt, ach nee, das ist hier nicht mehr so interessant für uns. Wir machen mal ein paar Bahnhöfe zu und machen dort auch die größeren Orte, steuern wir an. Das ist für die Leute, glaube ich, auf dem Land sehr schmerzlich. Aber so Bus und Bahn ist auch nicht so richtig der Weg, denn das kostet ein Heidengeld für ganz wenig Leute, das zu betreiben.
Ja, aber so wenig sind wir ja in Nordrhein-Westfalen glücklicherweise nicht. Wir haben das Schnellbussystem ausgebaut, weil es einfach schneller geht, so eine Schnellbuslinie ans Laufen zu kriegen, als Schienen zu verlegen. Insofern ist das, glaube ich, schon eine kluge Antwort. Ich komme selbst auch aus einer Region, wo man den Bahnhof irgendwann noch vor meiner Geburt in den 70ern zugemacht hat. Jedenfalls erinnere ich mich nicht mehr daran, dass da viel gefahren ist. Und sie sind halt exzellent erschlossen jetzt mit einem Schnellbus. So, der hat eine Dedicated Lane, wenn er in Münster reinfährt. Und das ist okay.
Wie oft fährt er?
Und der fährt im Stundentakt tagsüber. Das ist okay. Also unsere Schnellbussysteme sind okay. Ich will jetzt hier nicht Werbung für ein Verkehrsmittel machen. Wir brauchen auf unterschiedliche Herausforderungen unterschiedliche Antworten. Wir haben auch noch Nachholbedarf beim Ausbau der Schiene und bei der Investition in eine stabile Schiene. Wenn ich hier am Niederrhein schaue, auch in meine Region über Wesel nach Bocholt, da gibt es Schiene, aber die ist unzuverlässlich, weil lange nicht investiert worden ist. Da werden Sie als Berufspendler irgendwann sagen, mein Gott, da ist jetzt zum dritten Mal diese Woche eine Störung, da setze ich mich nicht mehr rein. Das heißt, Sie haben was, aber es ist nicht ausreichend verlässlich. Also wir brauchen auch in Zukunft kräftig Investitionen in den Bestand. Ich habe am Anfang gezuckt bei dem Wort Wiederaufbau West, aber ich habe es mir dann zu eigen gemacht. Es war klug, dass wir in den 90ern kräftig investiert haben in die damals noch neuen Länder. Aber wir sehen, dass unsere Infrastruktur, die im Nachkriegsdeutschland aufgebaut worden ist, in einem Zustand ist, dass sie jetzt erneuert werden muss. Also abstrakt gesagt, in 60er Jahren Stahlbeton hingesetzt, da haben Sie jetzt ein Thema. Vor allen Dingen, wenn da solche Verkehre drüber gehen wie bei uns in Nordrhein-Westfalen. Da haben Sie jetzt einfach einen Erneuerungsbedarf. Da können Sie jetzt noch mal ein bisschen durch Erhalt noch ein paar Jahre sprechen, aber dann müssen Sie was tun. Und deswegen ist Wiederaufbau West eine ganz entscheidende Sache und da erwarte ich auch, dass man das jetzt konsequent umsetzt. Da, wo es Bundesverkehrswege angeht und da, wo wir zuständig sind, tun wir das. Ganz klare Priorität, kein Ausschluss, aber Priorität auf Erhaltungsinvestitionen, was die Verkehrswege in Nordrhein-Westfalen ausgeht. Nicht Ausschluss von Neubau, weil wir investieren eben kräftig in den Bestand, weil wir müssen.
Aber geht das nicht smarter als ein Schnellbus einmal die Stunde mittlerweile? Kann doch nicht sein, dass das Mittel der Zukunft ist.
Natürlich geht es smarter. Wenn Sie im Ballungsrandgebiet sind, können Sie digital gesteuerte Anruf-Sammel-Taxi, hätte man früher gesagt, können Sie clever digital steuern mit individuellen Routen, alles möglich. Wenn Sie eben vom Land gesprochen haben, ist der Schnellbus die schnellere Lösung als eine neue Eisenbahnlinie. Wenn Sie eine neue Eisenbahnlinie bauen, wenn wir schnell sind, 15 Jahre. Wenn Sie eine Schnellbuslinie machen, haben Sie es in 15 Monaten. Das war nur die Antwort darauf. Aber das meine ich, wir leben in einer Zeit, in der wir eben auch die anderen Dinge hinkriegen können und Module aneinander schalten können. Wenn man beispielsweise hier irgendwo ein großes, interessantes Parkhaus hinstellt, um dann mit kleineren Gefäßen individuell in die Stadtteile von Düsseldorf zu fahren, dann haben sie ein Angebot, das war früher so gar nicht handelbar. Weil die Leute gesagt haben, ich stelle mich doch nicht am Stadtrand ab, suche in irgendeinem Parkhaus langwierigen freien Stellplatz. Wissen Sie schon, Sie müssen auf Ebene 3, Platz 28, ist die Sache anders. Ist das noch preiswert, verbunden mit dem Ticket in die Stadt zu fahren? Sieht die Sache anders aus. Das sind Möglichkeiten, intelligente Dinge, die wir sehen werden.
Und wenn Sie investieren wollen, dann brauchen Sie natürlich irgendwie Geld. Und das ist ein echtes Problem, weil Sie spätestens ab 2025 nicht mehr so furchtbar viele Spielräume haben, haushalterisch. Wie gelingt denn Transformation, wenn man dafür gar kein Geld ausgeben kann? So richtig ernsthaft jetzt.
Landeshaushalt im Volumen von 100 Milliarden Euro.
Aber ist ja verplant, also neue
ja,
Ideen.
Natürlich ist verplant.
Und gespart werden muss, glaube ich, auch.
Natürlich müssen wir sparen, aber wir werden die deutsche Wirtschaft hat ein Anlagevermögen von 20 Billionen, also 20.000 Milliarden Euro. Glauben Sie, dass Sie mit Steuergeld und Subventionen diese Wirtschaft transformieren können? Gegen schlechte Rahmenbedingungen, gegen hohe Energiekosten und andere Kosten? Natürlich nicht. Die Antwort müssen die Rahmenbedingungen sein. Das klingt immer so, wie Opa erzählt vom Krieg, hohe Rahmenbedingungen. Aber das ist es. Das ist es. Da kommen Sie nicht dran vorbei. An der Arbeit kommen wir nicht vorbei.
Aber dafür brauchen wir doch auch Geld.
Nee, dazu brauchen Sie politische Entscheidungen, ein Steuersystem hinzustellen, eine flexiblere Sozialversicherung hinzustellen, Arbeitsanreize zu schaffen, eine verlässliche, preiswerte Energieversorgung hinzustellen. Das sind politische Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Und nicht jede davon kostet gleich Steuergeld. Wir haben doch die Bundesrepublik Deutschland hier nicht zum wirtschaftsstarken Land gemacht, in dem wir ständig Subventionen bezahlt haben. Das ist einfach historisch nicht richtig, sondern die Rahmenbedingungen haben funktioniert. Und die Rahmenbedingungen funktionieren Stand jetzt nicht ausreichend gut, um neue Investitionen hierher zu holen. Sondern wir verlieren Investitionen, haben wir eben festgestellt. Deswegen zu glauben, dass wir wirtschaftlich wieder stark werden mit Subventionen, ist ein totaler Fehlglaube.
Ich muss trotzdem noch mal über Geld reden, denn den Kommunen geht es richtig, richtig schlecht. Wann kommt denn die Entlastung für das Altschuldenproblem? Das war ja auch mal eine schöne Idee, die aber irgendwie sich nicht so richtig manifestiert hat.
Ja, das ist eine schöne und eine notwendige Idee. Daran arbeiten wir, vor allen Dingen strittig mit dem Bund, weil aus den Zusagen bisher nicht viel gekommen ist. Also wir sind bereit, was zu tun. Wir haben einen ersten Vorschlag gemacht, der war kaum ausgesprochen. Dann wurde er von Christian Lindner zurückgewiesen. Man konnte fast den Eindruck haben, er hat sich darüber gefreut. Wir bleiben da dran. Wir wollen das, weil die Kommunen, wie Sie zu Recht sagen, auch finanziell stark unter Druck stehen. Ich stehe im ständigen Austausch mit Kommunen. Manchen geht es besser, manchen geht es schlechter, aber allen geht es nicht wirklich gut. Das eint uns im Übrigen, dass der Staat, und da kommen wir, glaube ich, zu dem noch spannenderen Punkt als der Verteilung eines zu kurzen Tischtuches. Der Staat hat gerade ein Finanzproblem und ich sage ganz bewusst, nicht ein Einnahmeproblem. Wir haben uns zumöbliert mit komplizierten Standards und komplizierten Verfahren. Und wir sind gerade in einem sehr intensiven Austausch mit dem Bund, Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, innerhalb der Landesregierung, unterhalb der Länder, auch mit den Kommunen, über die Frage, wie soll das eigentlich weitergehen, wenn die demografische Entwicklung mal voll zuschlägt? Wir finden ja gar nicht mehr die Leute. Abgesehen davon, dass die Unternehmen genervt sind, die Unternehmerinnen und Unternehmer genervt sind von der Bürokratie, kleine Überraschung, der Staat selber ist es auch. Der Staat selber ist es auch, weil die eine Ebene der andere was ins Stammbuch schreibt, weil man nicht genug Rücksicht nimmt auf die praktischen Folgen des eigenen Tuns. Der Bund beschließt eine Wohngeldreform. Mehr Leute sollen Wohngeld kriegen. Darüber kann man streiten. Es ist beschlossen. Es ist wahrscheinlich auch okay so. Nichts dagegen. Aber die Kommunen sollen das in einer solchen Geschwindigkeit administrieren, dass sie das gar nicht können. Das heißt, wir produzieren Frustration bei Menschen, die im Internet nachlesen können, ich habe Anspruch auf Wohngeld, stellen einen Antrag und kriegen nicht mal eine Eingangsbestätigung. Wir haben eine Riesenmenge an Förderprogrammen aufgebaut. Erst in der Pandemie, dann in der Energiekrise. Sie warten auf eine kleine Förderung von ein paar hundert Euro für eine Wallbox für Ihr Elektroauto. Warten Sie mehrere Monate. Das steht in keinem Verhältnis. Warum? Weil ja irgendjemand muss diesen Antrag sich anschauen und am Ende seine Unterschrift drunter setzen und einen Stempel draufhauen, ja? Bildlich gesprochen. Das heißt, der Staat selber hat sich überfordert. Und deswegen brauchen wir einen sehr ehrlichen Austausch darüber, was dieser Staat wirklich zwingend leisten muss. Was ist Kernaufgabe? Bildung, Sicherheit nach innen und nach außen. Wir werden mehr für äußere Sicherheit tun. Das ist so offensichtlich. Da braucht man nicht mehr lange drüber sprechen. Wir werden mehr für Bildung tun müssen, weil so viele Kinder da sind, die nicht richtig Deutsch können. Da braucht man auch nicht lange drüber diskutieren. Wird keiner beschreiten den Befund. Das heißt aber, wir müssen beim Bestand all unserer Regeln und Standards jetzt mal in den Rückwärtsgang schalten. Und da liegt der Kern und nicht darin, dass die eine Ebene der anderen ständig ins Portemonnaie greift. Ich fahre ja auch zum Kanzler und sage, gib mir noch mehr Kohle. Das ist normal zwischen den Ebenen. Er hat es aber auch nicht mehr. Also glaube ich, müssen wir auch da den etwas schwierigeren Weg gehen und nicht glauben, der eine sitzt noch auf dem Batzen Geld. Hier sitzt keine staatliche Ebene mehr auf dem Batzen Geld. Und wenn wir nicht in ihr Portemonnaie greifen wollen, oder Schulden machen wollen, dann müssen wir ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen.
Das Thema auf der Zunge, da kann man ja trefflich philosophisch drüber werden, denn ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass man sagt, wo müssen wir schnell sein und wo darf es nicht zu schnell gehen, damit wir die Leute noch mitnehmen, ne? Gerade die Geschwindigkeit der Transformation macht vielen Menschen ja auch ein Stück weit Angst. Sie haben das Gefühl, sie kommen nicht mehr mit. Gleichzeitig an anderen Stellen ist man vielleicht genervt, weil es nicht schnell genug geht. Was haben Sie da persönlich für eine Haltung zu? Wie entscheiden Sie das? Was glauben Sie, was muss schnell gehen, was muss schneller gehen und was müsste eigentlich mal ein bisschen langsamer gehen? Ich denke da auch gerade an Debatten aus dem Landtag über genau diesen Landesentwicklungsplan, wo es den Vorwurf der Opposition gab, das geht alles viel zu schnell. Wo andere Leute sagen würden, naja, Gott sei Dank geht's schnell, wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit mit dem Klimawandel.
Ich habe ja im Landtag alles erlebt, Regierung, Opposition und von links rum, rechts rum, in allen Kombinationen. Ich bin jetzt im 20. Jahr im Landtag. Ja, dass die Opposition sagt, hier gehen die Dinge zu schnell. Manchmal haben sie auch recht. Aber es gehört irgendwie zum Spiel auch dazu. Ja. Und wie Landesplanungsrecht ist beliebig kompliziert, ist keine Frage. Aber staatliches Handeln muss schnell gehen, damit wir Transformation so gut hinkriegen, damit die Menschen das Gefühl haben, die Dinge verändern sich aber zum Guten. Es ist kein Widerspruch. Staatliches Handeln muss zügig gehen, damit jemand, der eine Erneuerung hinstellen will, eine neue Industrieanlage hinstellen will, das tun kann, damit das Neue in die Welt kommt. Und die Leute auch sehen, guck mal hier, das sind Arbeitsplätze der Zukunft. Also es ist kein Widerspruch. Insofern staatliches Handeln, und das ist Kern meiner Verantwortung, dass Staat schnell handelt, das ist die Aufgabe dieser Zeit aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ich versucht habe zu skizzieren.
Henrik Wüst, auf einer Skala von 1, nicht so besonders optimistisch, bis 10, super optimistisch. Wie schauen Sie in die Zukunft von Nordrhein-Westfalen?
11. Ich bin optimistisch. Alles andere macht auch überhaupt keinen Sinn.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
In der nächsten Episode bleiben wir beim Geld. Transformation ist richtig teuer. Aber noch teuer wäre es, nichts zu tun. Stimmt das? Das bespreche ich mit RP-Wirtschaftschefin Antje Höning und ORF-Gründer Reinhard Müller. Nicht verpassen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.